Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Meine Geschwister und ich, wir sind Kirche. Wir vertrauen eure Liebe nicht. Wir haben keinen sicheren Ort in euren Kirchen. Jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist queer.
Das Gefühl zu haben und die Überzeugung zu haben, Gott nimmt mich so an, wie ich bin. Egal, ob ich als Frau, als Mann, als egal was lebe, vor Gott bin ich so gewollt, wie ich bin. Und ich glaube, das ist auch eine Rettung gewesen.
Also ich in meiner Kirche finde es fatal, wenn meine Kirche Menschen darin unterstützt, es gäbe falsche Körper. Egal wie ein Körper ist, er ist immer Gottes Schöpfung. Und ein Körper so zu nehmen, wie er ist, ist die Entwicklungsaufgabe von uns allen.
Das waren Stimmen zu Queerness, zu Transidentität, zu Sex und Gender, Stichworte, die in der Gesellschaft und auch in den Kirchen für Diskussionsstoff sorgen. Auch mit Blick auf den harten Anti-Gender-Kurs, den US-Präsident Donald Trump nach dem Amtsantritt fährt. Da wächst bei vielen auch hierzulande die Sorge, dass Ausgrenzungen und Übergriffe gegen queere Menschen zunehmen könnten.
Wir beschäftigen uns in dieser Folge unseres Podcasts Vertikal Horizontal unter anderem mit der Frage, wie geht es queeren, transidenten Menschen in den Kirchen? Sind die Kirchen mittlerweile ein Ort, wo queere Menschen sich sicher fühlen können? Das war ja eine Sorge, die eingangs Pastor Quinton Caesar auf dem Evangelischen Kirchentag vor 2 Jahren in Nürnberg artikuliert hatte. Zudem beschäftigt uns, welche Rolle spielt auch heute noch eine Theologie, der die Schöpfungsordnung und der Bund zwischen Mann und Frau so wichtig ist. Am Mikrofon begrüßen Sie und euch heute Florian Breitmeier
und Michael Hollenbach.
Michael, bei der Recherche bist du unter anderem in Niedersachsen unterwegs gewesen, genauer gesagt in Salzgitter, und hast dort Marleen Delo besucht. Sie ist dort Pfarrerin in der Gemeinde Heilige Dreifaltigkeit in Salzgitter-Bad. Fast 60 Jahre lang hat sie als Mann gelebt. Schließlich entschied sich Ulf Belo für ein Coming-out und eine Geschlechtsangleichung, eine Transition.
Hallo.
Ja, wir haben Baustelle, Entschuldigung.
Hallo, herzlich willkommen.
Ja.
Danke.
Ich habe Marleen Belo in ihrem Haus in Salzgitter besucht. Und sie hat mir erzählt, dass sie bis vor 6 Jahren einen wesentlichen Teil ihrer Identität verdrängt hatte.
Das war nicht das Gefühl, ich bin eigentlich eine Frau, sondern wirklich, bei mir ist was komplett verkehrt und falsch. Also der kleine 4-jährige Ulf, das erinnere ich noch sehr gut, hat irgendwann, ich weiß nicht warum, einen Rock von meiner Mutter angezogen. Und das war wie so ein Blitzschlag. Aber meine Eltern haben mich dabei natürlich irgendwann erwischt. Ich hatte ein relativ autoritäres Elternhaus und da wurde mir sehr deutlich, sehr klar gemacht, das machst du niemals wieder. Und da wusste ich, das ist was, was ganz, ganz, ganz tief vergraben sein muss.
Über ihr Gefühl, als Frau in einem falschen männlichen Körper zu leben, darüber konnte sie nie reden.
In der Überzeugung, dass ich vollkommen verkehrt bin, dass ich wirklich einen Makel habe und damit geht man nicht so öffentlich raus. Über weite, weite Strecken war eigentlich Gott der Einzige, der Bescheid wusste. Das Gefühl zu haben und die Überzeugung zu haben, Gott nimmt mich so an, wie ich bin, egal ob ich als Frau, als Mann, als egal was lebe, vor Gott bin ich so gewollt, wie ich bin. Und ich glaube, das ist auch eine Rettung gewesen.
Wenn man jetzt Marleen Belo so zuhört, da stellt sich ja auch eine Frage, musste sie denn diesen Prozess ganz alleine mit sich austragen oder wurde das Thema Transidentität auch in der Familie angesprochen?
Ja, das brauchte Zeit, sehr lange Zeit. Also Marleen Belo hat 2 ältere Söhne aus erster Ehe, eine 21-jährige Tochter aus der 2. Ehe. Aber selbst mit seiner Ehefrau konnte damals Ulf lange nicht über diese Transidentität reden, wie mir auch Andrea Belo berichtet hat.
Marleen war als Ulf ein sehr erfolgreicher, attraktiver Mann. Ich glaube, dass die Strategie war, das Frausein total zu verstecken. ich habe immer auch gedacht, bin ich so blöd. Ja, also immerhin 20 Jahre lebe ich mit einem Menschen zusammen und einen so wichtigen Teil seiner Identität lebt er nicht mit mir. Da habe ich schon auch Zweifel an mir selber gehabt. Das war schon auch kränkend, dass da das Vertrauen nicht da war, nicht viel eher da war.
Ja, und erst nach einem Aufenthalt in einer psychosomatischen Klinik konnte Marlin, naja, damals noch als Ulf, seiner Frau von diesem Transsein erzählen.
Also es hat sich ganz viel verändert dann. Erstmal, das Erste war wirklich, dass so eine Ehrlichkeit und so eine Offenheit und eine ganz neue Nähe da war. Und dass es viele Gespräche einfach gab. Ich hatte so das Gefühl, es gibt ganz viel nachzuholen jetzt, im Rückblick zu verstehen, was war da eigentlich. Also ich wollte ganz viel wissen, wie ist das eigentlich für dich? Und es hat viel Kopf und viel Herzarbeit einfach gebraucht dann. Einfach auch nochmal einfach versuchen hinzuspüren. Ich weiß ganz genau, dass ich nie empfinden kann, was es bedeutet, eine Transfrau zu sein. Sich damit auseinanderzusetzen und emotional, aber genauso auch zu verstehen und zu begreifen, warum hat es diese Jahre, ja Jahrzehnte lange, hat es dieses schlechte Geheimnis gegeben, das auch zu akzeptieren oder zu respektieren, warum das nicht möglich war, darüber zu reden.
Also wenn das schon seine Zeit gebraucht hat und auch schwierig war, sich innerhalb der Familie zu outen, wie war das denn dann beruflich? Also als Pfarrer auf einmal öffentlich zu sagen, ich bin jetzt eure Pfarrerin.
Es war schon eine Angst da, also ich bin von Herzen gerne Pfarrerin und damals Pfarrer. Die Angst da, kann ich eigentlich weiter Pfarrerin, Pfarrer sein, wenn das rauskommt? Oder sagt unsere Landeskirche, nee, das können wir nicht, was denken da die Menschen? Das war eine Sorge. Die Sorge hatte ich nie in Richtung auf unseren Gott. Der war für mich immer ohne Zweifel einer, der mich und auch an jeden anderen Menschen so annimmt, wie er ist.
Ein so beschriebenes Gottvertrauen hilft ja vielleicht auch, die weiteren Schritte konsequent zu gehen.
Ja, Marlin Belo hat sich zuerst in einem Brief an die Konfirmandinnen und Konfirmanden und deren Eltern gewandt. Und darin heißt es, sie sei genetisch ein Mann, tief im Innern fühle sie aber ganz anders, nämlich als Frau. Und das auch öffentlich zu leben, dazu zu stehen, das sei für sie keine leichte Entscheidung gewesen und es werde wohl auch kein einfacher Weg sein.
Dieser Brief, der ist merkwürdig viral gegangen. Man bekam plötzlich Post aus entfernten Städten, aus Wien, aus Berlin, Ex-Konfirmanden, die von anderen gehört hatten, das und die dann schrieben und sagten herzlichen Glückwunsch zu dem Schritt und ganz viel Zustimmung, Unterstützung. Das war sehr besonders.
Das heißt also, Michael, die Reaktionen, die fielen eher positiv aus.
Marlin Belo hat mir erzählt, bis auf eine Reaktion von einem baptistischen Kollegen habe es keine negativen Rückmeldungen gegeben. Vor dem Gespräch mit dem Kirchenvorstand gab es schon eine gewisse Nervosität, dass das Kirchengremium jetzt vielleicht die Forderung ausspricht, die Gemeinde doch lieber zu wechseln.
Das war wirklich, die haben mir einen Strauß Blumen geschenkt, haben gratuliert zu dem Schritt und das war wirklich schön, zum Tränen vergießen schön war das.
Nun gehört ja Salzgitter zur evangelischen Kirche Braunschweigs. Wie hat denn der Landesbischof reagiert?
Bischof Christoph Mainz war da wohl sehr offen und hat den Schritt der Transition akzeptiert, wie mir Marlin Belo berichtet hat. Und auch in der Gemeinde in Salzgitter-Bad war es ja irgendwann auch nicht mehr zu übersehen, dass nun eine Frau auf der Kanzel stand.
Es gab eine Haartransplantation und da waren dann viele Menschen, die auch die Veränderung gemerkt haben. Es war die Hormoneneinnahme, die dann begonnen hat und das hat auch manches auch verändert, so im Gesicht und im Körper. Bartentfernung ist immer noch nicht ganz abgeschlossen, aber ebenso ganz viel, auch therapeutische Begleitung, zum Teil alle auf einmal, dass ich manchmal dachte, das wird jetzt alles ein bisschen viel.
Michael, jetzt hast du ja auch mit der Ehefrau Andrea Belo gesprochen. Was hat sie denn gesagt zu der Frage, was die Transition für ihre jahrzehntelange Beziehung bedeutet hat?
Das Paar hat auf mich einen ja sehr zufriedenen Eindruck gemacht. Also Andrea Belo, die sehr offen über die Beziehung spricht, hat allerdings auch gesagt, dass der ganze Prozess schon sehr herausfordernd war und noch immer ist.
Ich weiß, ich lebe mit einer Frau zusammen und ich bin nicht lesbisch. Und trotzdem liebe ich diese Frau. Und das heißt, sexuell einfach gesehen, heißt das auch, dass wir da Neuland probieren. Das heißt ja nicht, dass deshalb Sexualität nicht geht. Aber sie muss neu für uns entdeckt oder erfunden werden dann. Weil eben eine Partnerschaft besteht nicht nur aus Sexualität, aber ohne Sexualität fehlt ja auch was Wichtiges. Und das wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, ich würde nicht weiter eigentlich eher auf Männer stehen. Aber ich stehe auf Marleen. Ich weiß, dass ich weiter diesen Menschen liebe. Und es ist für mich ein Verlust, dass ich diesen Mann nicht mehr habe. Das kann ich auch klar so sagen. Das war auch ein Trauerprozess. Aber ich habe nun mal nicht die Wahl. Genauso wie Marleen ja nicht die Wahl hat zu sagen, bin ich Mann oder bin ich Frau.
Wenn wir darauf schauen, was uns Marleen und Andrea Belo berichtet haben, auch über die positiven Reaktionen in ihrem Umfeld, da könnte man schon festhalten, es hat sich auch innerhalb der Kirche viel verändert.
Ja, einerseits muss man sagen, ja, denn es gibt in der evangelischen wie auch in der katholischen Kirche mittlerweile eine große Offenheit, wenn es um queere, non-binäre und auch um Transmenschen geht. Allerdings, Traugottesdienste sind offiziell in der katholischen Kirche nicht möglich. Homosexuelle Paare können gesegnet werden, allerdings nach Vorgaben des Vatikans nicht im Rahmen eines Gottesdienstes, der dann an eine Hochzeit zwischen Mann und Frau erinnern könnte. In 15 von 20 evangelischen Landeskirchen sind Traugottesdienste mittlerweile zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren möglich. Auch der offizielle Eintrag ins Kirchenbuch. Und in allen Landeskirchen sind Segnungen möglich.
Ruth Hess ist theologische Leiterin im Studienzentrum für Genderfragen der Evangelischen Kirche in Deutschland und sie sieht in der Öffnung der Kirchen für Genderthemen auch eine Ambivalenz.
Weil dem Progress, den Liberalisierungen natürlich auf der Rückseite was anderes gegenübersteht, nämlich ein, den wir ja alle erleben, neu entfachter Kulturkampf um Geschlechterfragen, der vor allem auch die Akzeptanz von Homo und in allerneuester Zeit von Transgeschlechtlichkeit ganz massiv unter Beschuss nimmt. In einer einhelligen Koalition von religiösen AkteurInnen, aber natürlich auch von politischen und zivilgesellschaftlichen.
Also es wird deutlich, auch in den Kirchen wird das Gender-Thema kontrovers diskutiert. Kann man denn sagen, wo die Kirchen heute stehen?
Ja, Ruth Hess vom Evangelischen Studienzentrum für Genderfragen verweist da auf eine Studie aus dem Jahre 2022. Und danach ist beispielsweise Homophobie unter Kirchenmitgliedern in etwa so stark vertreten wie in der Gesamtgesellschaft.
Ein Drittel der Kirchenmitglieder, genauso wie ein Drittel der Gesamtbevölkerung, finden es ekelhaft, wenn zwei Homosexuelle sich in der Öffentlichkeit küssen. Ein Drittel. Und genauso sagt ein Drittel, dass sie ein Unbehagen verspüren, wenn überzogene Forderungen nach Gleichberechtigung erhoben werden, weil das die natürliche Ordnung stören würde.
Und es gilt offenbar, je religiöser ein Mensch, desto mehr Vorbehalte hat er gegenüber Beziehungen, die nicht heterosexuell sind.
Die Studie hat dann herausgefunden, dass Menschen, die auf eine ganz bestimmte Art und Weise hochreligiös sind, ein eklatant höheres Risiko haben, auch homo- und transphob zu sein oder eben gegen Feminismus zu wettern oder Genderwahn als eine Bedrohung anzusehen und so weiter. Also man sieht, dass Religiosität tatsächlich ein Faktor nach wie vor in diesem Feld ist.
Ruth Hess hat beobachtet, dass man vor allem am sehr konservativen Rand von Landeskirchen und zum Teil auch in evangelikalen Kreisen auf eine ablehnende Haltung gegenüber queeren und Transmenschen stoßen kann.
Sie haben häufig die römisch-katholischen Positionen und Argumente aber nur kopiert. Sie waren selber nicht so kreativ. Sie sind auf den Zug mit aufgesprungen und haben den dann aber eben auch in die evangelischen Kreise sozusagen hinein fortgesetzt und sind dort natürlich aufgrund von verschiedenen Vorannahmen, also eben einem bestimmten Bibelverständnis, einem bestimmten Verständnis von Tradition, auch sehr erfolgreich gewesen.
Michael, nun hast du aber beobachtet, dass es eine kritische Haltung gegenüber Gender-Themen wie Transidentität nicht nur unter sehr konservativen Christinnen und Christen gibt, sondern man stößt auch bei Feministinnen auf Skepsis bis Ablehnung, wenn es zum Beispiel um das Thema Transidentität geht.
Ja, zum Beispiel bei Monika Barth. Die 71-Jährige ist in der Frauen- und Lesbenbewegung aktiv und war früher Professorin für Frauen- und Geschlechterfragen an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg. Sie wirft ihrer Kirche vor, zu naiv der Argumentation von Transmenschen zu folgen.
Also eine Transperson, die an ihrem Körper leidet, hat ein Leiden. Und ich nehme dieses Leiden sehr ernst. Und wir müssen als Gesellschaft über Strategien nachdenken, wie wir diesem Menschen helfen können. Da erlebe ich gerade Kirche als eine, die da ausschließlich seelsorgerlich rangeht. Und soziologisch und gesamtgesellschaftlich, was forcieren wir in einer Welt, wenn wir einem Menschen, der im falschen Körper sich fühlt, suggerieren, es gäbe falsche Körper. Also ich in meiner Kirche finde es fatal, wenn meine Kirche Menschen darin unterstützt, es gäbe falsche Körper. Egal wie ein Körper ist, er ist immer Gottes Schöpfung. Und ein Körper so zu nehmen, wie er ist, ist die Entwicklungsaufgabe von uns allen. Und ja, ich finde auch, da hat Kirche im Moment eine Einäugigkeit auf Seelsorge, anstatt die ordentlich zu machen und bei Realitäten zu bleiben, nimmt sie Narrative auf, die ich ja neoliberal, kapitalistisch, postmodern, wie immer wir sie nennen wollen, aber nicht in der Tradition von unseren Kirchen eigentlich ist.
Da stellt sich vielleicht schon die Frage, was bedeutet es aber, wenn man dieser Argumentation folgt, nämlich seinen Körper stets als Ausdruck der Schöpfung Gottes anzusehen, ihn also so anzunehmen, wie er ist. Also das könnte ja radikal weitergedacht grundsätzlich auch bedeuten, dass keine chirurgischen Eingriffe oder Operationen vorgenommen werden dürften, auch keine Organtransplantation oder Schönheits-OPs. Und diese These dürfte ja auch auf Widerspruch stoßen, oder?
Ja, zum Beispiel auch bei Ute Zeilmann. Sie ist Vizepräsidentin des Katholischen Deutschen Frauenbundes.
Ich sehe mich als Theologin nicht dazu in der Lage, zu definieren, was der Wille des Schöpfers ist. Für mich ist es Hybris. Ich maß mir einfach nicht an, Menschen zu sagen, sie müssen sich dem Schöpferwillen Gottes und ihrer Körperlichkeit willenlos und einfach so hin das annehmen.
Und auch Transfrau Malin Belo teilt die Auffassung von Monika Barth nicht.
Das hängt vielleicht mit dem Schöpfungsbericht zusammen, dass man denkt, da steht, Gott hat den Menschen als Mann oder als Frau geschaffen, aber das steht da so nicht. Da steht, wenn man es ganz genau nimmt, Gott hat den Menschen als Mann und als Frau geschaffen und dazwischen gibt es ganz viel anderes. Letztlich wissen wir niemals ganz genau, wie Gott sich das gedacht hat. Also vielleicht, wenn wir irgendwann in der Auferstehung sind, können wir ihn mal fragen, wie war das eigentlich? Aber wir verändern ja ganz viel an unserem Körper und sagen nicht, ja, das ist gegen den Glauben, jetzt an meinem Körper was zu ändern.
Jetzt ist ja im vergangenen November in Deutschland das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft getreten und das Gesetz soll es transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen und non-binären Menschen erleichtern, ihren Vornamen und ihren Geschlechtseintrag ändern zu lassen, um ihrer Geschlechtsidentität zu entsprechen. Und damit trat ja das alte transsexuellen Gesetz außer Kraft, das für die Änderung des Namens und des Geschlechtseintrages ein Verfahren mit zwei psychologischen Gutachten vorsah, das viele als entwürdigend empfunden haben.
Aber auch das neue Selbstbestimmungsgesetz ist auf Kritik gestoßen, unter anderem bei Feministinnen wie Alice Schwarzer und Monika Barth. Monika Barth befürchtet, dass Männer sich nun schnell und einfach zu Frauen erklären könnten.
Es geht um Frauenräume, Frauenschutzräume. Sie erleben, ja, wir Frauen haben von Anfang an gesagt, wenn eine Gesellschaft erkannt hat, was das Patriarchat für Gewaltverhältnisse zwischen den Geschlechtern ausübt, dann kann es niemand für gut finden, dass jedweder Mann in Frauenräume rein kann. Seien es kulturelle Räume, wo Frauen sich unter sich einfach stärken, sei es Schutzräume wie Frauenhäuser, wie Gefängnisse, wie Umkleiden. Das ist ein Skandal. Ja, wenn eine Transfrau wirklich eine Frau wäre, dann hätte sie die Erfahrung, was es heißt, sich von Männern bedroht zu fühlen.
Und Monika Barth hält den Kirchen vor, dass diese sich nicht gegen das Selbstbestimmungsgesetz ausgesprochen hätten.
Ich erhoffe mir von Kirche, dass sie ihren seelsorgerlichen Blick auf die Thematik trennt von einem gesellschaftspolitischen. Ich halte es für unglaublich wichtig, dass Kirche wahrnimmt, dass dieses Gesetz der Hälfte der Bevölkerung in Bedrängnis bringt, die uns Lesben in Bedrängnis bringt, die Schwulen in Bedrängnis bringt, die das nicht wahrnimmt, weil sie nur dieser einen Zielgruppe helfen will.
Also gemeint ist wohl die Gruppe non-binärer und Transmenschen. Michael, wie stufst du denn diese Kritik ein? Das ist ja schon ein massiver Vorwurf. Es würde nun die Hälfte der Bevölkerung, also quasi alle Frauen, in Bedrängnis gebracht.
Ja, und deshalb habe ich mich nochmal umgehört, wie die Reaktionen von kirchlichen Gruppen ausfallen, die sich mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit oder Queerness befassen. Also unter anderem bei den evangelischen Frauen in Deutschland oder auch beim Netzwerk katholischer Lesben. Und ich bin nirgendwo auf eine Position gestoßen, die das Selbstbestimmungsgesetz kritisiert hätte. Auch Ute Zeilmann, die Vizepräsidentin des Katholischen Deutschen Frauenbundes, sieht es so.
Solidarität heißt dann für mich, einer diskriminierten Minderheit zur Seite zu stehen. Das heißt, in erster Linie geht es auch um die rechtliche Anerkennung von nicht-binären Personen zu kämpfen. Dass die auch in Freiheit leben können, selbstbestimmt, dass sie in ihrer Personenwürde, in ihren Rechten auch gesichert sind. Ich höre ja immer wieder, braucht es dafür wirklich Gesetze? Ja, weil ich finde, wir sehen ja in der Weltlage, Toleranz und Haltung reicht nicht aus. Es braucht Regelungen, weil wir können bei Gleichberechtigung nicht nur auf Toleranz und Verständnis in der Gesellschaft hoffen.
Und Ute Zeilmann schätzt das Risiko als sehr gering ein, dass Männer nur deshalb Frauen werden wollen, um zum Beispiel jetzt geschützte Frauenräume aufsuchen zu können.
Und am Ende finde ich es dann sogar unglaubwürdig, wenn ich sage, ich setze mich für die Selbstbestimmung von Frauen ein, aber ich tue nichts dafür, dass auch andere diskriminierte Menschen selbstbestimmt leben können. Also Frauensolidarität endet nicht bei Frauen. Nach wie vor ist ja bekannt, dass die größte Gefahr immer noch von Männern im eigenen Haushalt ausgehen oder zumindest aus dem engsten Umfeld.
Bei der Debatte, der wir jetzt auch so zuhören, da geht es ja zugespitzt auch um die Frage, wann ist ein Mann und wann ist eine Frau eine Frau?
Und Monika Barth beispielsweise sagt, für sie gäbe es einen Unterschied, ob jemand sich nun als Frau fühle oder eine Frau sei. Das sieht die Transfrau Marlen Belo ganz anders.
Ich bin eine Frau, Marlen Belo, und habe aber eine männliche Geschichte. Das wirkt immer noch durch und nach. Ich mag Dinge, die auch vielleicht von vielen eher männlich eingeordnet sind. Ich fahre immer noch von Herzen gerne Motorrad. Ich mag gern Kraft, auch Sport mit Kraft auszuüben. Wobei durch die Hormone jetzt seit 5 Jahren hat das sich auch verändert. Also da haben Muskulatur ja doch sehr abgenommen und Kraft damit auch. Ich verstehe mich dennoch als eine Frau.
Nach dem Selbstbestimmungsgesetz kann nun der Geschlechtseintrag relativ einfach geändert werden und dann für mindestens ein Jahr. Kritiker dieses Gesetzes aber haben damit ein Problem. Könnte es denn eine Überlegung sein, nachträglich eine Beratungspflicht in den Transitionsprozess einzubauen?
Das ist ambivalent. Also jahrzehntelang haben ja Transpersonen zum Teil sehr schlechte Erfahrungen mit diesen psychologischen Gutachtern und den Gutachten gemacht. Andererseits gibt es eben die Befürchtung von Frauen wie Monika Barth, dass Transfrauen nun problemlos ja in die Frauensauna, in die Umkleidekabine oder auch ins Frauenhaus könnten.
Ich finde das unsäglich, diese Argumentation. Wenn ich meinen Prozess angucke, ich gehe jetzt auf die vierte Operation zu, ich habe da noch nicht eingerechnet die Bartepilation und die Haartransplantation, ich habe nicht eingerechnet unzählige Stunden bei der Logopädin, wie viel an Schmerz, an Angst damit verbunden ist, nur mit diesen chirurgischen Eingriffen, das macht doch keiner, um in der Sauna mal eine nackige Frau zu sehen. Da fällt mir gar kein Wort für ein, was das für eine Haltung ist, die sagt, das machen Menschen nur, um in der Umkleide bei den Frauen zu sein. Das ist mindestens dumm.
Also steht Marlene Below voll und ganz hinter dem neuen Selbstbestimmungsgesetz?
Also nicht hundertprozentig. Das fand ich schon sehr spannend. Sie betont schon den Fortschritt im Vergleich zu dem alten transsexuellen Gesetz.
Zu Anfang fand ich das empörend, diese hohe Schwelle nach der alten Regelung. Man braucht 2 psychologische Gutachten und diesen Amtsgerichtstermin. Und das hat 1 Jahr gebraucht, bis das durch war. Und im Nachhinein bewerte ich dieses Jahr, was es gedauert hat. Das hat genützt und gedient auch meiner eigenen Vergewisserung. Das war sehr, sehr gut. Und die beiden Gutachtergespräche, die ich führen musste, das waren für mich Therapiegespräche, die mich auch nochmal sicher gemacht haben. Die haben mir sehr wohl getan, sehr gut getan. Ich glaube, dieses neue Gesetz ist nicht so ganz gut gelungen, weil da fehlt den Menschen etwas. Und letztlich braucht man vor den geschlechtsangleichenden Operationen für die Kostenübernahme bei der Krankenkasse, braucht man ja doch das Gutachten. Die wollen das haben, damit sie sicher sind. Wir finanzieren hier nicht Operationen aus Jux und Dollerei. Wobei, Jux und Dollerei ist das nicht. Das ist schon ein sehr steiniger Weg, muss ich sagen.
Neben den Transmenschen, die sich nach ihrer Geschlechtsangleichung als Frau bzw. Mann definieren, gibt es ja auch intersexuelle und non-binäre Menschen, die sich nicht unbedingt oder ganz bewusst keinem Geschlecht zuordnen lassen wollen. Und das ist ein Punkt, der gesellschaftlich, aber eben auch in den Kirchen für Diskussionsstoff sorgt.
Und darüber habe ich auch mit der Feministin Monika Barth gesprochen, die da schon eine klare Meinung hat.
Es gibt ja wissenschaftliche, naturwissenschaftliche und medizinische Klarheit darüber, dass die Spezies Mensch binär organisiert ist. Und diese Verwischung von wie viel Geschlechter gibt es, da liegt ja leider die Verwechslung von Sex und Gender, liegt diesem Mischmasch zugrunde. Natürlich sind wir Menschen, und da stehe ich auf dem Boden jeglicher wissenschaftlicher Grundlagen, binär. Biologisch sind wir ein binäres Geschlecht. Wer sich nicht mehr traut, dieses zu sagen, müsste darüber nachdenken, ob er überhaupt noch an Wissenschaft glaubt. Die Verwechslung von Sex und Gender ist das Grundproblem, das wir gerade sowohl gesellschaftlich als auch bei Kirchen haben. Diese Unklarheit, diese Verwirrung, die schon längst mal klar war, dass wir wissen, es gibt Geschlechtsrollen, die sind tausendfach gestaltbar, die sind veränderbar.
Ganz so klar ist es dann vielleicht doch nicht, denn Biologen werden sagen, das Geschlecht definiert sich über dessen Rolle bei der Fortpflanzung. Also die Lebewesen, die kleine Samenzellen produzieren, sind männlich und diejenigen, die die Eizellen produzieren, sind weiblich. Bei den äußeren Geschlechtsmerkmalen und den X- und Y-Chromosomen gibt es Regeln, aber eben auch Ausnahmen bei der Geschlechterzuordnung. Allerdings ist die biologische Definition nicht das einzige Kriterium für die Zuordnung von männlich und weiblich. Es geht eben nicht nur um das biologische Geschlecht, Englisch Sex, sondern auch um das Geschlecht im sozialkulturellen Kontext, Englisch Gender. Und hier gibt es immer mehr Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen wollen, sich also als non-binär definieren.
Und Frauen wie Monika Barth sehen die non-binäre Identität sehr kritisch. Sie ist der Meinung, dass Frauen wie Männer sich nicht für eine non-binäre Identität entscheiden müssen, wenn sie sich gegen bestimmte Rollenklischees der Geschlechter wenden.
Wenn ich non-binär bin, dann drücke ich damit aus, dass ich meine Zuschreibung, die meinem Körper zugeschrieben wird, durch Gesellschaft, durch Kultur, immer wieder sich verändernd, dass ich die nicht mag. Und das ist das Normalste von der Welt. Ich sage Ihnen, die 100-jährige, 150, 200-jährige Frauenbewegung macht nichts anderes, als seit Jahrhunderten zu sagen, wir lehnen die Rollen ab, die man an unseren Körper anhängt, die das Patriarchat unserem Körper anhängt. Eine non-binäre Person, es ist ja gerade so ein Modebegriff in der Jugend. Ich kann Ihnen sagen, die Lesbenbewegung, fast alle Lesben lehnen die Rollen, die man Frauen zuschreibt, ab.
Vielleicht ist ja das Leben als non-binärer Mensch die radikalste Form einer Ablehnung der Rollenklischees. Also man entflieht geschlechtsspezifischen Erwartungen, indem man das Konzept der Binarität grundsätzlich in Frage stellt und sich keinem Geschlecht mehr zuordnen will.
Diese queeren Identitäten finden übrigens auch innerhalb der Kirchen immer mehr Zuspruch. Ich habe mit zwei Personen gesprochen, die Mitarbeitende der katholischen Kirche sind und sich offen als non-binäre Menschen bekennen, wie beispielsweise Micky Herrlein.
Ich empfinde weder männlich noch weiblich, wobei nicht binär eigentlich ein Spektrum abbildet. Ich erkläre es meinen Kindern immer so, es gibt Menschen, die empfinden weder noch mal so oder sowohl als auch, bezogen auf die Binarität männlich und weiblich. Ich bin allerdings als Junge und Mann sozialisiert worden und habe auch in einem männlichen Geschlecht über 40 Jahre performt und gelebt, bis ich mich vor 3 Jahren ja auch im Beruf selbst geoutet habe. Das, was sich jetzt in meinem Alltag einfach verändert, dass ich nicht mehr männlich vergeschlechtlicht werden möchte.
Und dann auch mit der Konsequenz, dass Micky Herrlein nicht mehr mit männlichen Pronomen und Konnotationen angesprochen werden möchte.
Für die Feministin und Christin Monika Barth stellen sich allerdings in diesem Zusammenhang grundsätzliche Fragen.
Warum leben Sie nicht als Frau die Vielfalt? Warum leben Sie nicht als Junge die Vielfalt, die wir in westlichen Demokratien ihnen ermöglichen, sondern sie katapultieren sich raus und tun so, als gäbe es etwas anderes von ihnen, ganz neu entdecktes. Ja, ich würde mir wünschen, die Jugend erkennt wieder, dass sie als Jungen, als Mädchen alle Freiheiten leben dürfen und wenn man es ihnen verbietet, sie sich wehren müssen. So wie sich jahrhundertelang Frauen und auch Männer schon gewehrt haben gegen Zuschreibungen. Sie manifestieren gerade Rollenzuschreibungen.
Die Transfrau Marlene Belo haben wir ja in dieser Folge schon kennengelernt. Mit Blick auf die Geschlechtsidentität sieht das ja bei Micky Herrlein anders aus.
Genau, anders als bei Transfrauen und Transmännern haben Micky Herrlein und auch Raffaela Noah Soden, mit denen ich gesprochen habe, keine körperliche Dysphorie, also kein Unwohlsein mit ihrem Körper oder ihrer Stimme.
Mit meinem Körper habe ich überhaupt keinen Struggle. Ich finde meinen Körper toll. Er ist für mich halt auch nicht vergeschlechtlicht. Diese Vergeschlechtlichung ist für mich eher eine Konstruktion, die von außen kommt, auch ja, sich vielleicht auf biologische Normen bezieht. Für mich bedeutet Nicht-Binarität auch erstmal, dass ich keinen Männlichkeitsanforderungen entsprechen möchte.
Trotzdem hat sich mein Äußeres insofern verändert, als ich eben bestimmte Anforderungen, die an mich als Person, die weiblich einsortiert worden ist, nicht mehr erfülle. Was Behaarung angeht, Beinhaare rasieren oder auch Gesichtsbehaarung. Bei mir wächst, was halt wächst. Und ich akzeptiere eigentlich meinen Körper so, wie er kommt, ohne dass ich da jetzt irgendwelche vergeschlechtlichten Schönheitsperformances mache.
schauen wir beim Thema Gender und Queerness noch mal etwas intensiver auf die katholische Kirche. Denn stärker als in der evangelischen Theologie wird in der römisch-katholischen Lehre die Schöpfungsordnung ins Feld geführt. Also Gott schuf den Menschen, männlich und weiblich, verbunden mit der biblischen Aussage, seid fruchtbar und mehret euch.
Daraus ergibt sich dann eine katholische Anthropologie, die eben ein binäres Menschenbild zur Konsequenz hat.
Das sagt der Freiburger Kirchenrechtler Georg Bier.
Natürlich könnte die katholische Kirche hier auch zu anderen Erkenntnissen kommen. Es ist ja auch die Frage, ob man die Bibel und die Schöpfungsberichte in dieser wörtlichen Weise lesen kann. Die Exegeten weisen darauf hin, dass hier biblische Berichte ja auch das aufgreifen, was die Autoren der damaligen Zeit in ihrer Umwelt wahrnehmen.
Wenn der Vatikan sich dem Thema Queerness widmet, dann geht es meist um Seelsorge, meint Georg Bier.
Es wird immer wieder betont, dass man im Umgang mit den entsprechenden Personen seelsorgerlich sehr umsichtig sein muss und dass man diesen Menschen Verständnis entgegenbringen muss und so weiter. Aber es wird auch deutlich, dass sich an dem binären Geschlechtsverständnis dadurch nichts ändert.
Das hat sich auch im April 2024 bestätigt, ausgerechnet in der Vatikanerklärung Dignitas Infinita über die menschliche Würde wird einer sogenannten Geschlechtsumwandlung eine klare Absage erteilt. In der Erklärung heißt es, dass jeder geschlechtsverändernde Eingriff in der Regel die Gefahr berge, die einzigartige Würde zu bedrohen, die ein Mensch vom Moment der Empfängnis an besitze.
Das sind natürlich dann schon auch krasse Aussagen und es durchzieht halt eben alles. Also kirchliche Lehre ist ein Paradebeispiel für Heteronormativität. Die Annahme, dass es eine von Gott gewollte, natürliche, an Körpern ablesbare, immer gleichbleibende Zweigeschlechtlichkeit gäbe und alle Menschen da einzusortieren sind und dass diese zwei Geschlechter sich dann eben sexuell aufeinander beziehen.
Das sagt Raffaela Noah-Soden, die sich nicht binär verstehende katholische Person. Und Micky Herrlein fügt noch an.
Ich versuche das dann einfach nicht ernst zu nehmen. Weil letzten Endes, das ist theologisches Geschwurbel und es gibt mittlerweile gute Theologien, die so manches Schräge auch versachlichen können. Warum muss ich da jetzt weißen alten Männern Glauben schenken, wenn es doch mittlerweile so viele andere gute Dekonstruktionen auch von sehr toxischen Theologien und Glaubenssätzen gibt?
Es wird so deutlich, für Micky Herrlein und Raffaela Noah-Soden entfernt sich der Vatikan beim Thema Gender und Queerness immer weiter von zahlreichen Erkenntnissen und Entwicklungen der Humanwissenschaften. Wir hatten ja vorhin schon über das neue Selbstbestimmungsgesetz gesprochen und in einigen Bistümern, da will man die Änderung des Geschlechts und des Namens zwar auch ins Taufregister aufnehmen, aber theologisch hat die Geschlechtsangleichung in der offiziellen Lehrmeinung keine Relevanz.
Zum Beispiel bei der Ehe. Will beispielsweise eine Transfrau eine andere Frau heiraten, dann könnte man ja jetzt argumentieren, das sei nach katholischer Lesart keine gleichgeschlechtliche Beziehung, da die Transfrau aus katholischer Sicht immer ein Mann bleibe. Allerdings wendet der katholische Theologe Georg Bier ein.
Es geht natürlich hier nach katholischem Verständnis insbesondere um die Frage der Fortpflanzungsfähigkeit, präziser sogar nur um die Beischlafsfähigkeit. Und auf entsprechende Anfragen reagiert man dann damit, dass eine Eheschließung nicht möglich ist.
Ähnliche Überlegungen lassen sich auch bei der Priesterweihe anstellen. Die ist ja in der römisch-katholischen Kirche bekanntermaßen den Männern vorbehalten.
Wenn eine Transfrau Priester werden wollte, das ginge ja grundsätzlich, jedenfalls von der Überlegung her, weil es sich ja eigentlich um einen Mann handelt und damit das männliche Geschlecht hier als Voraussetzung erfüllt ist, dann würde aber mit größter Sicherheit eine Weihe nicht möglich sein, weil dieser Mensch dann ja als Frau auftritt und dann von dem Erscheinungsbild her das nicht mehr passen würde.
Und Ähnliches würde bei einer Transfrau gelten, die schon Priester wäre.
Wenn ein Priester zeigt, dass er hier nicht mehr als Mann leben möchte, dann bleibt er natürlich geweihter Priester. Aber die katholische Kirche würde diesem Priester untersagen, weiterhin als Priester tätig zu sein. Dieser Mensch kann dann nicht mehr als Priester handeln. Die Weihe bleibt, das rückt ein unauslöschliches Siegel ein. Dieser Mensch bleibt Priester, aber er kann nicht mehr als Priester arbeiten.
Bei den großen christlichen Kirchen, da gehen die Meinungen zum Thema Gender und Queerness auseinander. Die evangelische Christin Monika Barz schaut so auf das Thema.
Ich habe ja in den 80er Jahren angefangen, in dieser Kirche die Sichtbarkeit von lesbischen Frauen zu ermöglichen. Damals prallte ich ja gegen eine Welt, die uns alle, die Schwulen und Lesben, als sündig begriffen. Und wir haben lange gekämpft. Es gab dann ganz viele, die aufgewacht sind und gesagt haben, ja, wir haben uns mit unserer Homophobie an diesen Menschen versündigt und wir wollen es jetzt besser machen. Und sie haben es besser gemacht. Und jetzt gerade fallen sie in dieses Extrem, alles aufzugreifen, was aus dieser Richtung kommt. Und das ist so enttäuschend, weil man merkt, sie haben es nicht wirklich verstanden. Sie gucken nicht genau hin. Ja, aus lauter Schuldgefühl applaudieren sie jetzt, wenn die Hauptsache ist, Transsexuellen wird geholfen oder LSBTIQ steht drauf oder Queer steht drauf. Dann fühlen sie sich gut und modern und nicht mehr schuldig.
Also die These von Monika Barz lautet, aus Schuldgefühlen wegen ihrer früheren homophoben Haltung würden die Kirchen nun quasi überziehen und Non-Binäre sowie Transmenschen kritiklos unterstützen. Innerhalb der Kirchen ist diese Position, so jedenfalls mein Eindruck, eher eine Einzelmeinung. Marlen Below jedenfalls ist dankbar für die Unterstützung der Kirche, die sie auf ihrem Weg erfahren hat, zumal sie sich wegen des gesellschaftlichen Klimas immer größere Sorgen macht.
Das macht mir schon Angst, mir und auch uns als Familie, was sich da entwickelt. Ich habe mich immer sehr sicher gefühlt in diesem Land. Und wenn ich jetzt an die Wahl denke, da ist was ins Rutschen und in Bewegung gekommen. Und ich mag mir nicht im Traum vorstellen, wie sich unser Land eigentlich anfühlt, wenn wir tatsächlich mal eine AfD-Regierung hätten.
Marlen Below sagt, sie sei froh, dass sie nach fast 60 Jahren die Geschlechtsangleichung vorgenommen habe.
So ein Kennzeichen ist ja, ich spiele auch Querflöte. Und unsere Querflötenlehrerin, die hat mir früher immer gesagt, lass doch deine Finger einfach mal machen. Du musst nicht jeden Finger einzeln kontrollieren. Das war aber meine normale Lebenssituation. Ich muss alles kontrollieren, damit hier nichts rauskommt. Und inzwischen sagt sie manchmal, ja, endlich lässt du deine Finger mal alleine machen. Da ist so eine andere Lockerheit. Die Dinge können auch einfach mal so laufen. Und dann sieht man, was passiert.
Soweit diese Folge von Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft, zum Thema Diskussion über Transgender und Queerness in den Kirchen.
Diesen Podcast kann man auch abonnieren, zum Beispiel unter ndr.de/info oder in der ARD Audiothek. Am Mikrofon verabschieden sich für heute Florian Breitmeier
und Michael Hollenbach. Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.